So hören wir andächtig zunächst die Worte der heiligen Lesung vom heutigen siebten Sonntag nach Pfingsten aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Römer. Brüder, ich rede nach Menschenweise um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinigkeit und Ungebundenheit gestellt habt, um ungebunden zu leben, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, um heilig zu leben. Als ihr noch Knechte der Sünde waret, seid ihr der Gerechtigkeit nicht dienstbar gewesen. Aber welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, deren ihr jetzt euch schämt? Das Ende von all dem ist ja der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit, Knechte Gottes geworden seid, habt ihr als eure Frucht Heiligkeit und am Ende das ewige Leben. Denn der Sold der Sünde ist der Tod, das Gnadengeschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein schlechter Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist, der wird in das Himmelreich eingehen. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, um heilig zu leben. Und welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, fragt der heilige Apostel Paulus, deren ihr jetzt euch schämt? Das Ende von all dem ist ja der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit, Knechte Gottes geworden seid, habt ihr als eure Frucht Heiligkeit und am Ende das ewige Leben. Das ist das große Ziel, kurz zusammengefasst hier unseres Lebens, die Heiligkeit. Wie schön ist es, dass wir zur Heiligkeit gelangen können, dass wir als Frucht die Heiligkeit erwarten dürfen oder hoffen dürfen, sie zu erlangen oder zuversichtlich sein dürfen, die Heiligkeit zu erlangen, da wir jetzt Knechte Gottes sind. Und am Ende das ewige Leben. Was für eine schöne Perspektive, was für ein lichtvolles Ziel. Und das sollen wir immer wieder im Auge haben und daran denken, dass dieses Leben hier ist, der Weg und die Art und Weise, dieses Ziel zu erreichen, das Schlachtfeld oder der Pilgerweg, um dieses Ziel zu erreichen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein schlechter Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jesus sagt nicht, dass der gute Baum viele Früchte bringt, sondern der gute Baum bringt gute Früchte. Jemand hat einmal gesagt, Gott hat mich nicht berufen, erfolgreich zu sein, sondern treu zu sein. Daran denken wir auch hier an diesem Wort, bei diesem Wort von den Früchten. Dass Jesus nicht sagt, dass wir unbedingt vielleicht viele Früchte bringen, aber die Früchte, die wir bringen, sind gut. Und an diesen Früchten können wir erkennen, ob der Baum gut ist. Und wir wissen nicht nur, ein Lippenbekenntnis zu Gott reicht, sondern wir müssen das, was wir bekennen, auch tun und in der Tat unseren Glauben umsetzen und leben. Deswegen sagt Jesus, es reicht nicht, wenn ihr Herr, Herr zu mir sagt, sondern ihr müsst auch tun, was ich sage. Und wenn wir hier auf diese Früchte schauen, dann denken wir an die Heiligen, die uns vorangegangen sind und die wir als Vorbild haben. Die heilige Bernadette, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Hat einmal gesagt, es wäre eigentlich viel besser, die Fehler der Heiligen zu erzählen und ihre Art und Weise, wie sie diese Fehler bekämpft haben und besiegt haben, als ihre Wunder und außergewöhnlichen Ereignisse. Und so sind die Heiligen für uns Vorbild. Wir wissen, auch sie waren Menschen, auch sie hatten ihre Schwächen, ihre Charaktereigenschaften. Auch sie hatten die gefallene Menschen-Tatur, die sie bekämpfen mussten. Und so ist es immer wieder schön, die Heiligen, ihre Leben zu betrachten. Und wir können dankbar sein dafür, dass wir sie als Vorbilder haben und als Menschen, die uns vorangegangen sind und an denen wir uns auch orientieren können. Und dass die Kirche uns auch einen Maßstab gibt, in dem sie bestimmte heilig spricht und damit uns auch zusichert, dass wir ihrem Beispiel folgen können. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, mit meinem Mitbruder Pater Carlos Borja das Grab des heiligen Pfarrer von Ars zu besuchen. Das hat er sich gewünscht hier auf seiner Europareise. Das Grab des heiligen Pfarrers von Ars und der heiligen Bernadette, der heiligen Margareta Maria Alacoque und des heiligen Colombia. Es ist beeindruckend, wenn man nach Ars kommt. Ist ja noch sehr, das Schöne dort ist, es ist noch sehr ursprünglich und nicht sehr touristisch. Man kommt dorthin und es ist noch vieles so, wie es damals war, als der heilige Pfarrer von Ars gestorben ist. Er ist 1859 gestorben und kurz vor der Französischen Revolution 1786 geboren. Und so hat er auch die schwierigen Jahre der Französischen Revolution erlebt, die Zeiten, wo sie im Geheimen Messe lesen mussten, wo sie im Geheimen Priester gesucht haben, die nicht den Eid auf die Verfassung abgelegt haben. Das war seine Jugend. Und später kam er dann als Pfarrer 1818 nach Ars und dort hat er, wie wir alle wissen, diese verkommene oder zumindest desinteressierte Gemeinde durch sein Vorbild, sein Gebet, seine Buße auch, sein Apostolat im Beichtstuhl und seine Predigt, hat er sie umgewandelt zu einer blühenden Gemeinde. Die Kirche steht noch, die Kirche, in der er gewirkt hat, sie ist erweitert durch einen Neubau, der praktisch das Schiff, Hauptschiff verlängert, aber der Hinterteil des Hauptschiffes ist praktisch noch die Kirche, in der heilige Pfarrer von Ars gewirkt hat. Man sieht noch die Sakristei, in dem auch der sehr einfache, offene Beichtstuhl steht, wo er stundenlang Beichte gehört hat. Er hat später dann um 1 Uhr nachts anfangen müssen, Beichte zu hören, um den ganzen Andrang zu bewältigen, der zu ihm kam. Und das war sicher auch ein Teil seiner Buße, dieser Mangel an Schlaf und die ganze Zeit, die er im Beichtstuhl verbracht hat. Man sieht noch den ausgetretenen Boden, die Nebenaltäre. Einer der Altäre ist der heiligen Philomena geweiht. Da steht auch noch die Statue der heiligen Philomena. Er hat immer die Leute auch zu Philomena geschickt. Und wenn Leute ihm gedankt haben für ein Wunder, das er gewirkt hat, dann hat er gesagt, sie sollen zur heiligen Philomena gehen, denn er hat bei ihr gebetet und sie war die das Wunder erwirkt hat. Und er hat sie als seine Geschäftsbesorgerin bei Gott genannt. Und er hatte praktisch eine sehr lebendige Verehrung der heiligen Philomena. Und man kann heute, wie gesagt, immer noch den Altar sehen, wo ihre Statue steht, vor der er gebetet hat. Vorne rechts im Neubau ist auch sein Grab, wo man seinen Leichnam liegen sieht. Und ein Mitbruder aus Frankreich, Pater de Galle, hat uns ermöglicht, also er arbeitet auch mit Bischof Pivarunas zusammen, und er hat uns ermöglicht, dass wir dort beim Grab des heiligen Pfarrer von Ars die Messe lesen konnten. Ich habe die Messe auch für euch alle dort gelesen. Neben der Kirche steht noch sein Haus, auch im Originalzustand praktisch, die Küche mit dem Steinboden und dem offenen Kamin, dem offenen Herd und das Zimmer, wo er geschlafen hat, wo er auch gestorben ist. Alles sehr einfach, wie wir wissen. Auch das Bett, wo der Teufel ihm zugesetzt hat in der Nacht. Das verbrannte Bett wird es auch genannt, weil auch die Brandspuren zu sehen sind. Er hatte ja sehr zu kämpfen mit dem Teufel in der Nacht oft. Der heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, unglücklich ist man nur, wenn man Gott nicht liebt. Und das zeigt uns sehr schön, dass er verstanden hat, das Zentrale unseres Glaubens und das Zentrale unseres Lebens, dass es darum geht, Gott immer mehr zu lieben. Und dass sich diese Liebe natürlich auch in der Nächstenliebe ausdrückt und in unseren Werken, in der Befolgung der Gebote. Aber dass wir vor allem uns bemühen, dass wir Gott lieben und dass das der Antrieb sein soll, die Antriebsfeder für alles, was sie tun. Warum? Weil wir auch sehen, wie sehr Gott uns liebt. Er hat einmal sehr interessant gesagt, die Verdammten werden sagen, oh, wenn uns Gott nicht so geliebt hätte, dann wäre die Hölle erträglich. Aber so geliebt worden zu sein, welche Qual. Das heißt, die Verdammten werden sehen, welche Liebe sie zurückgewiesen haben. Und in der Hölle sind ja die freiwillig diese Liebe abgewiesen haben und zurückgewiesen haben und sich freiwillig entschieden haben, ihren eigenen Weg, den Weg des Bösen, den Weg des Menschen zu gehen. Und da sieht man ja sehr schön, dass das ist, was wir eigentlich am meisten oder was die Seelen in der Hölle am meisten bereuen, dass sie sehen oder was ihnen am meisten Schmerz zufügt, dass sie sehen, wie sehr sie geliebt wurden, aber dass sie diese Liebe ausgeschlagen haben. Und wir wollen uns freuen, dass Gott uns sehr, sehr liebt und wir wollen uns ohne Sorge und ohne Rückhalt in die Arme Gottes, in die liebenden Arme Gottes werfen. Das ist eigentlich alles, was wir zu tun brauchen. Gott hält alles bereit für uns. Das sehen wir immer wieder. Wir werden es auch nachher bei anderen Zitaten der Heiligen hier sehen. Wir brauchen nur auf Gott vertrauen und alles von Gott erwarten. Und dann gibt uns Gott alles. Er gibt uns alle Gnaden, alle Kraft, die wir brauchen, aber auch alle Eingebungen, alle Hilfe, dass wir immer wieder den nächsten Schritt sehen. Einmal sagte er auch, wie sollte man seinem Herrn nicht gern das Reichste und Kostbarste schenken? Welche Undankbarkeit wäre es, gegen einen Gott karg zu sein, also engherzig zu sein? Hat er denn nicht am Kreuz all sein Blut für uns hingegeben? Gibt er sich nicht uns in der heiligen Messe ganz? Auch diese Worte helfen uns wieder zu verstehen, immer tiefer zu verstehen und zu erleben, was wir hier erleben dürfen in der Heiligen Messe. Mir ist im Gespräch letzte Woche wieder aufgefallen mit Leuten, wie wenig sie oft noch verstehen, den Unterschied zwischen der Heiligen Messe, was hier passiert, und dem Gebet. Ihr kennt das sicher alles, auch die Leute sagen immer wieder, wenn ich Gott begegnen möchte, dann gehe ich in den Wald oder gehe spazieren oder ruf zu ihm untertags. Und das ist alles sicher nicht schlecht, aber wir müssen wissen, dass wir hier in der Heiligen Messe, dass hier das Opfer Christi stattfindet. Und dass hier Gott sich ganz hingibt, wie der heilige Pfarrer von Ars sagt, dass Jesus sich ganz gibt, dass Gott sich ganz schenkt und gibt. Und was für eine Undankbarkeit wäre es, wenn wir dieses große Geschenk ausschlagen, oder unachtsam daran vorübergehen. Ich habe schon so viel aus diesem Herzen geschöpft, sagt der heilige Pfarrer von Ars einmal auch über das Herz Mariens, dass es längst schon leer sein müsste, wenn es nicht unerschöpflich wäre. Das zeigt uns auch seine Marienverehrung und erinnert uns daran, dass auch wir alles von Maria erhalten und erwarten und erhalten dürfen. Wie gesagt, wir sind dann auch noch zum Grab der heiligen Bernadette gefahren. Ist auch sehr beeindruckend, wenn man sie dort so liegen sieht, in dem Glas-Sarkophag in Nevers. Wie wir wissen, sie hatte ja 1858, also im Jahr vorm Tod des heiligen Pfarrers von Ars in Lourdes, hat sie ja Maria gesehen, oder sie sagte zunächst eine schöne Frau, die sich dann auf ihre Frage hin zu erkennen gegeben hat als die unbefleckte Empfängnis. Und da Pius der IX. 4 Jahre vorher, 1854, Maria oder die unbefleckte Empfängnis Mariens zum Dogma erklärt hat, war es sehr interessant, dass Maria hier gesagt hat, sie ist die unbefleckte Empfängnis. Auf dem Sarkophag stehen auch die schönen Worte, die wir alle kennen, die Maria zu Bernadette gesprochen hat. Ich verspreche nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in der anderen. Auch das zeigt uns, wie wir früher auch schon gesagt haben, dass wir eben hier nicht das endliche Glück, das endgültige Glück zu erreichen, hoffen, brauchen. Wir dürfen glücklich sein, weil wir Gott lieben, weil wir hier für Gott streiten dürfen und auch mit ihm leben dürfen. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass der Weg ein Weg der Rosen, voll Rosen sein wird, sondern es wird ein Weg mit Steinen sein. Aber in der anderen werden wir glücklich werden, wie Maria zu Bernadette hier sagt. Als eine der Begleiterinnen sie nach einer Erscheinung fragte, warum sie weine, sagte sie, weil die Dame traurig war. Sie will, dass wir Buße tun für die vielen Sünden. Das ist immer wieder, auch in La Salette waren es immer wieder und auch in Fatima immer wieder die Worte Mariens, tut Buße und betet für die Sünder und als Wiedergutmachung für die Sünden, durch die Gott so sehr beleidigt wird. Und so wollen wir gerne alles annehmen, was unseren Weg kreuzt an Kreuzen und Schwierigkeiten, und gerne annehmen in diesem Geist, um den Maria immer wieder gebeten hat. Heilige Bernadette ist dann mit 35 Jahren 1879 gestorben. Dann auch noch die heilige Margareta Maria Alacoque, die ja der Jesus erschienen ist und ihr die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu anvertraut hat. Und sie hatte einen geistigen Vater oder einer, der sie auch unterstützt hat in dieser Verbreitung der Herz-Jesu-Verehrung, der heilige Colombier. Der liegt auch in Paray-le-Monial, unweit der Kirche, wo das Grab der heiligen Margareta ist. Und er hat ein sehr schönes, dort habe ich auf einem Zettel ein sehr schönes Gebet von ihm gelesen. Und er hat ja auch ein sehr schönes Buch geschrieben über das Vertrauen und die Hingabe an Gott. Und ein sehr bekanntes Gebet von ihm lautet oder beginnt: Mein Gott, fest glaube ich, dass du all jene behütest, die auf dich ihre Hoffnung setzen. Und ich bin so unerschütterlich überzeugt, dass dem, der ganz auf dich setzt, nichts fehlen kann, dass ich mich entschieden habe, in Zukunft jede Unruhe aufzugeben und all meinen Kummer auf dich zu werfen. Das ist ein wichtiger Akt, den wir alle einmal machen müssen in unserem Leben, dass wir endgültig allen Kummer ablegen. Er wird wiederkommen und sich wieder versuchen, an uns heranzumachen, aber wir wollen ihn wieder abweisen und sagen, nein, ich habe ein für alle Mal allen Kummer abgelegt und alle Sorge und alle Unruhe aufgegeben und abgelegt und auf Jesus geworfen, und er wird für mich sorgen. Und ihr werdet es sicher auch alle immer wieder, oder habt es sicher vielleicht schon erfahren, wenn wir das einmal tun, auf Maria oder auf Jesus unsere Sorgen zu werfen und ganz ihnen zu vertrauen, dann werden wir auch belohnt und sehen, wie schnell Gott dann auch bereit ist, uns zu helfen und zu beweisen, dass wir nicht auf Luft gebaut haben, auf Sand gebaut haben, sondern dass er da ist, und um unser Vertrauen zu belohnen. Dann haben wir auch noch kurz bei Cluny vorbeigeschaut, ist auch sehr interessant. Das wurde 910 gegründet, also im Hochmittelalter, und war der Ausgangsort der sogenannten Cluniazensischen Reform. wo sich der Klerus oder das Mönchtum wieder auf die strenge Befolgung der benediktinischen Ordensregel besonnen hat. Und sie hatten anfangs 200 Jahre eine sehr fruchtbare Zeit unter sehr guten Äbten, die auch Ratgeber waren für und Freunde von Kaisern und Königen und Päpsten. Und dieses Licht der Reform von Cluny, das hat ausgestrahlt über ganz Europa. Und viele Klöster haben sich angeschlossen. Sie hatten dann keinen Abt mehr, sondern nur einen Prior, der praktisch dem Abt von Cluny unterstellt war. Und somit hat sich da ein ganzes Netz aufgebaut. Im Jahre 1200, also 300 Jahre nach der Gründung von Cluny, hatte Cluny etwa 1500 Niederlassungen in ganz Europa. Und ein sehr früher Stützpunkt in Deutschland war zum Beispiel das Kloster Hirsau im Nordschwarzwald. Und so sehen wir, wie das Licht sich ausbreitet und wie die guten Werke der Heiligen wirken, ihre Opfer und ihre Buße wirkt und wie wir immer wieder auf diese Früchte schauen dürfen, von denen Jesus ja auch heute hier spricht, dass der gute Baum gute Früchte bringt. Und auf die wollen wir uns als Vorbild nehmen und ihnen nachahmen, nachfolgen und sie als unser Vorbild nehmen. Und wenn wir jetzt Gott das Opfer Christus darbringen, diese reine Opfergabe, wie es heißt im Opferungsgebet, dann danken wir ihm für die Heiligen, die er uns als Vorbilder vorgestellt hat. Und denken wir auch daran, dass sie alle hier gegenwärtig sind, dass sie hier alle bei der Heiligen Messe auch da sind, auch Maria vor allem auch. Und so wollen wir jetzt gemeinsam mit ihnen Gott anbeten, loben und preisen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.